Ein Hinweis vorweg. In dieser Folge sind Berichte über Gewalttaten gegen Frauen und zum Teil detaillierte Darstellungen von Verletzungen enthalten. Jack the Ripper. Vom Mörder zum Mythos. Eine True Crime Podcast Miniserie.
Hallo Nina.
Hallo Dennis und herzlich willkommen, ihr Lieben da draußen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und heute treffen wir uns an einem ganz besonderen Tag, und zwar am 30. September. Und das ist auch der 137. Jahrestag des sogenannten Double Events, von dem wir heute berichten wollen.
Denn genau heute jährt sich jene Nacht, in der Liz Stride und Catherine Eddowes, die wir euch heute genauer vorstellen möchten, ihr Leben verloren. In der letzten Folge haben wir von Annie Chapman berichtet. Wir haben euch Lederschürze, Leather Apron, vorgestellt, den Namen, mit dem der phantomhafte Mörder das erste Mal betitelt wurde. Wir haben vom Dear Boss-Brief berichtet, der am 27. September, also vor 3 Tagen und 137 Jahren, veröffentlicht wurde und in dem das erste Mal der Name Jack the Ripper verwendet wurde.
Und wenn man so darüber nachdenkt, dann ist das gleichzeitig sehr lange her und überhaupt nicht lange, ne?
Ja, es ist wirklich merkwürdig. Aber irgendwie ist es auch ganz passend, dass unsere Folge heute genau an jenem Jahrestag erscheint. Denn auf irgendeine Weise zollen wir damit auch so ein bisschen nochmal den Respekt gegenüber den unglücklichen Frauen, die so grausam ihr Leben verloren. Wir haben euch beim letzten Mal vom schrecklichen Schicksal von Annie Chapman in der Hanbury Street erzählt. Wir haben darüber berichtet, wie nach Leather Apron, Lederschürze, gesucht wurde und wie dieses Phantom seinen ersten Namen bekam und Angst und Schrecken im East End verbreitete. Und wir haben vom Dear Boss Brief vom 27. September 1888 berichtet. In diesem Brief wurde das erste Mal das Pseudonym Jack the Ripper verwendet, was danach auch nicht mehr weggehen sollte.
Und gleichzeitig wird das Interesse der Öffentlichkeit an den schrecklichen Morden im East End immer größer.
Nur wenige Tage nach diesem Dear Boss Brief sollte die schreckliche Tat an Annie Chapman allerdings noch übertroffen werden. Denn am 30. September fand das sogenannte Double Event statt, von dem wir heute berichten wollen.
Zwei Morde in einer Nacht, und heute wollen wir die Lebensgeschichten der zwei betroffenen Frauen hören, nämlich Elizabeth Stride und Catherine Eddowes. Und wie du ja gerade schon sagtest, führt uns unsere Geschichte hier zum 30. September 1888. Und an diesem Abend ist zunächst mal Elizabeth Stride, eine relativ große Frau, sie ist 1,68 Meter für die damalige Zeit schon nicht ganz klein, unterwegs in Whitechapel. Und zwar ist sie zusammen mit einem Herrn und wird vor einem Pub gesehen, und die beiden sind offensichtlich sehr aneinander interessiert und machen da in der Tür des Pubs, naja, sagen wir mal, sie machen rum. Ein relativ wildes Bild, das wir da sehen, und tatsächlich ist diesen Tag auch ein wildes Leben vorausgegangen. Elizabeth wurde geboren am 27. November 1843, und zwar in Torslanda. Das ist in der Nähe von Göteborg in Schweden. Elisabeth Gustavsdotter, wie sie damals heißt, zieht mit ungefähr 16 Jahren von der elterlichen Farm nach Göteborg, wo sie als Hausangestellte arbeitet. Und das war tatsächlich zu der Zeit relativ normal so, ne? Also die Mädchen vom Lande gingen in die Stadt und verdingten sich dort als Hausangestellte. Und das machte man auch gerne, denn man unterstellte den jungen Frauen vom Land eine bessere Moral als den Mädchen aus der Stadt. Dazu kommen wir auch nachher nochmal. Auf jeden Fall arbeitet Liz da. Und was genau dann passiert, wissen wir nicht. Aber wir begegnen ihr wieder 1865. Also da ist sie 22 Jahre alt. Und sie ist schwanger und allein. Also von dem Vater keine Spur.
Ja, das müssen ziemlich schlimme Zeiten gewesen sein. Denn als sie feststellte, dass sie schwanger war, war kurze Zeit zuvor ihre Mutter gestorben, zu der sie wohl eine ziemliche enge Bindung hatte.
Genau, und zu allem Übel wird sie jetzt auch noch als Prostituierte in Göteborg erfasst. Das geschah damals, das ist ganz interessant tatsächlich, so als kleiner Seitenstrang, weil man sich schon im Laufe des 19. Jahrhunderts Gedanken darüber gemacht hat, wie man sexuell übertragbare Krankheiten eindämmen konnte. Das war jetzt nicht nur in Schweden so, sondern auch im Rest von Europa. Besonders vielleicht zu erwähnen in Deutschland, Frankreich und Großbritannien auch. Und in Schweden hatte man dann die Idee, ein Register für Prostituierte anzufertigen, denn natürlich galt es, die Frauen zu erfassen und in ihrer Bewegung einzuschränken und nicht unbedingt die Freier.
Die Schwangerschaft, die du gerade erwähnt hast, ging leider nicht gut aus. Das Kind kam wenige Tage, nachdem sie in die Klinik gebracht wurde, tot zur Welt. Und auch in der Folgezeit, im gleichen Jahr, ist Elisabeth immer wieder wegen Geschlechtskrankheiten behandelt worden. Und dieses Register der Berufsprostituierten, was du gerade erwähnt hast, es gab Möglichkeiten, von dieser Liste gestrichen zu werden. Zum einen brauchten die Frauen dafür ein amtliches Gesundheitszeugnis, den Nachweis einer Heirat oder alternativ statt einer Heiratsurkunde einen Arbeitsvertrag.
Und wie gesagt, vor allem auch die Gesundschreibung quasi von den sexuell übertragbaren Krankheiten. Und das passiert bei Elisabeth im November 1865. Aber es ist trotzdem nochmal ganz spannend, dieses Prostituiertenregister, das hatte dann auch noch verschiedene Unterkategorien. Also zum Beispiel war es so, dass diesen Mädchen vom Land auch bei den Prostituiertenregistern eine bessere Moral unterstellt wurden. Also die wurden schon in eine andere Klasse eingeteilt als jetzt Berufsprostituierte aus der Stadt. Und in diese Klasse der, Landmädchen, die sich prostituieren, wurde auch Liz eingeteilt. Oder war eingeteilt, bis sie dann von der Liste gestrichen wurde, 1865.
Und gestrichen wurde sie nicht nur, weil sie nachweislich gesund war, sondern auch, weil sie einen Arbeitsvertrag von einer Maria Weißner erhielt. Und zwar soll sie bei dieser als Dienstmädchen gearbeitet haben. Merkwürdigerweise hatte die gute Frau Weißner recht viele Dienstmädchen, sodass da auch der Verdacht naheliegt, dass sie möglicherweise ein Bordell betrieben hat und diese Arbeitsverträge dazu benutzte, um ihre Angestellten aus dem Register streichen zu lassen. Im Dezember 1865 oder im Januar 1866 erhielt Elisabeth aus dem Nachlass ihrer Mutter 65 schwedische Kronen. Und dieses Geld ermöglichte ihr dann eine Auswanderung nach London. Damals musste man einen Antrag auf Auswanderung stellen und der wurde am 2. Februar 1866 bewilligt. Und bereits 5 Tage später verließ sie Schweden mit dem Ziel England. Über ihre erste Zeit in England wissen wir nicht allzu viel. Sie hat auch da möglicherweise als Dienstmädchen bei einer Familie in der Nähe des Hyde Parks gearbeitet, also in einem sehr guten Viertel in London, und ließ sich im Juli 1866 in der schwedischen Kirche am Princes Square offiziell registrieren.
Damals noch als alleinstehende Frau. Und das ändert sich 1869, als sie den Tischler John Stride ehelicht. Die beiden leben zusammen in Poplar und betreiben da ein Kaffeehaus, und zwar in der Upper North Street und später in der Poplar High Street. Das Ganze läuft bis 1875 wohl auch mal besser, mal schlechter, aber 1875 geben sie das Kaffeehaus auf und verkaufen es. Dann 1877 zerbricht die Ehe der beiden. Wahrscheinlich aus finanziellen Gründen, aber auch, weil Elizabeth ein Alkoholproblem hat. Eine Geschichte, die wir schon oft gehört haben. Liz landet daraufhin auf der Straße und auch immer wieder im Arbeitshaus und erhält Unterstützung durch die schwedische Kirchengemeinde. Sie wird auch immer wieder verhaftet und zu ihrem Ehemann John zurückgebracht, wie man das damals eben so tat, denn der hatte sich zu kümmern um seine Frau. Wir wissen dann, dass sie ab 1888 im Armenhaus lebt und dort beginnt sie auch mit verschiedenen Lügengeschichten sich Mitleid und auch Unterstützung zu erschleichen.
Sie erzählte beispielsweise immer wieder die Geschichte, dass ihr Mann beim Princess Alice-Unglück verstorben sei.
Nicht nur ihr Mann, sondern auch ihre angeblichen Kinder.
Genau. Die Princess Alice, das war ein Schaufelraddampfer und man konnte auf diesem so Vergnügungsfahrten auf der Themse durchführen. Man fuhr dann von der London Bridge in östlicher Richtung bis zur Themsemündung, also gut 70 Kilometer. Und diese Princess Alice ist am 3. September 1878 mit einem Kohlentransporter, der Bywell Castle, kollidiert. Dabei wurde die Princess Alice in 2 Stücke zerrissen und sank. Dabei überlebten von den 700 Passagieren nur knapp 70.
Genau, das Ganze soll wohl nur 4 Minuten gedauert haben, also das Sinken der Princess Alice, und das Themsewasser war zu dem Zeitpunkt wirklich eiskalt, also ein schreckliches Unglück und tatsächlich bis heute das verlustreichste Schiffsunglück in Großbritannien in Friedenszeiten.
Und das ist so ein bisschen ein Motiv, was wir schon häufiger gehört haben, also bei den früheren Opfern, von denen wir schon berichtet haben, die oft behaupteten, dass ihr Mann verstorben sei, dass sie verwitwet seien, obwohl diese noch lebten. Das ist, um eine Schuld oder eine Scham von sich fernzuhalten. Mhm. Und das ist ein vereinfachter Umgang mit der miserablen Gesamtsituation. In diesem Fall jetzt bei Stride ist es eine äußerst kreative, denn diese Princess Alice war natürlich damals auch sehr, sehr bekannt und erzeugt dadurch natürlich schnell Mitleid bei den Hörenden, wenn man behauptete, dass man selber von dieser Tragödie betroffen sei.
Gerade im East End, das ja im Hafengebiet lag, und viele Menschen im East End hatten auch mitgeholfen bei der Bergung der Opfer und bei den Rettungsaktionen. Also das war auch eine sehr persönliche Geschichte für die Bewohner. Da ist übrigens noch eine ganz kuriose Geschichte in dem Zusammenhang zu erwähnen. Und zwar hat Liz berichtet, sie hätte sich die unteren Zähne im Kiefer ausgeschlagen, als sie versuchte, den Mast hochzuklettern, um sich in Sicherheit zu bringen. Und tatsächlich war es so, dass ihr auf der linken Kieferseite alle Zähne unten im Unterkiefer fehlten. Und das hatte aber wohl andere Gründe. Also es war nicht wegen des Unfalls auf der Princess Alice, aber es passte ganz gut.
Ja, und darüber können wir auch sagen, dass mit Sicherheit ihr Mann zum Zeitpunkt des Unglücks noch lebte und dass die beiden noch keine Kinder hatten.
Nee, ganz genau. 1881 nämlich trennt sich der durchaus noch lebende John endgültig von Elizabeth, die übrigens ihren Namen jetzt in der anglisierten Version schreibt, und zahlt ihr wohl auch Unterhalt, wie wir es ja auch vorher schon gehört hatten in den anderen Fällen. 1882 zieht sie nach Whitechapel in die Herberge Nummer 32 Flower and Dean Street und arbeitet wohl als Putzfrau bei jüdischen Familien. Und wie du schon berichtet hattest, erzählt sie allen, dass sie verwitwet sei.
Ja, das war sie zu dem Zeitpunkt noch nicht, aber ihr Mann war wohl äußerst krank. Du hattest ja schon berichtet, dass sie die Kirche um finanzielle Unterstützung gebeten hatte, weil ihr Mann krank war. Was er zu dem Zeitpunkt hatte, wissen wir nicht. Wir wissen aber, dass er im August 1884 zunächst ins Arbeitshaus eingewiesen wurde, weil er nicht mehr für sich selber sorgen konnte und nach einiger Zeit in das Poplar and Stepney Sick Asylum überwiesen wurde, wo er am 24. Oktober im Alter von 63 Jahren an einem, zumindest so überliefert, Herzleiden verstarb.
Bevor das passiert, trifft aber Liz 1883 noch zufällig auf eine gewisse Mary Markham. Das ist eine Schneiderin und die beiden treffen sich zufällig in der Öffentlichkeit und Mary Markham meint in Liz ihre lang verloren geglaubte Schwester zu erkennen. Und naja, wie soll ich sagen, Liz klärt diese Fehlannahme nicht auf und erhält daraufhin von Mary Markham immer wieder Unterstützung finanzieller Art oder auch in Gütern, so dass sie da, naja, durchaus sich auch einiges an Unterstützung neu erschlichen hat. Und kurz nachdem ihr Mann, also John, 1884 verstirbt, wird dann auch Liz das erste Mal auf der Commercial Road wegen Anbahnung von Prostitution verhaftet.
Genau, das passiert häufiger. In den Polizeiakten tauchen immer wieder als Gründe Trunkenheit auf, Ruhestörung oder Kontaktanbahnung, wie damals angehende Prostitution genannt wurde.
Und wie wir ja schon erwähnt hatten, war das der strafbare Teil, ne? Also diese Kontaktanbahnung.
Genau, und da hat sie auch mehrere empfindliche Strafen bekommen, unter anderem auch 7 Tage Strafarbeit in einem Arbeitshaus. Und da haben wir ja auch schon berichtet, dass das kein Zuckerschlecken war und eigentlich vermieden sein wollte, wenn man dazu irgendwie in der Lage war. 1885 lernte sie dann den 33-jährigen Hafenarbeiter Michael Kidney kennen. Die beiden begannen eine Beziehung, die allerdings immer wieder, ja, man würde heute von einer On- und Off-Beziehung sprechen. Also sie trennten sich, Stride verschwand immer mal wieder für mehrere Tage, kehrte dann zu Kidney zurück. Kidney selber schätzte, dass sie während ihrer 3-jährigen Beziehung bestimmt gut 5 Monate getrennt waren.
Zudem ist die Beziehung wohl auch gewalttätig von beiden Seiten. Also sowohl Liz als auch Michael sind körperlich gewalttätig gegenüber ihrem Partner, Partnerin. Und so, naja, läuft Liz auch immer wieder davon und berichtet dann auch von Gewalttätigkeiten ihr gegenüber. Einmal wollte sie das sogar zur Anzeige bringen bei der Polizei, zieht es aber später zurück.
Und wie gesagt, immer wieder, auch in den Jahren 87 und 1888, kommt sie wiederholt vor den Friedensrichter, immer wieder gleiche Punkte, Trunkenheit, Ruhestörung, Kontaktanbahnung oder unflätige Sprache.
Mhm. Ihre Alkoholsucht wird in dieser Zeit immer schlimmer und auch körperlich ist sie in keinem besonders guten Zustand.
Dann kommen wir zum 25. September 1888, den Tag, an dem sich das Paar zum letzten Mal sah. Michael Kidney behauptete später gegenüber Polizei und Presse, dass sich beide zu dieser Zeit gut verstanden hätten. Eine Mieterin in ihrer Unterkunft, Catherine Lane, sagte aber aus, dass Stride ihr erzählt hatte, dass sie Kidney mal wieder im Streit verlassen hätte.
Und Catherine Lane, das sollte man vielleicht nochmal erwähnen, ist eine Person, vielleicht die einzige Person, mit der Liz eine etwas engere Beziehung hatte, also der sie öfter auch mal was von sich erzählte. Das war nicht unbedingt so ihre Art.
Kidney spielt das aber immer wieder runter. Er sagt, es gab keinen Streit, auch wenn da widersprüchliche Aussagen von anderen Zeugen standen.
Naja, vor allem gibt er ja selber zu, dass er Liz am 25. in ihrer Wohnung eingeschlossen hatte mit einem Vorhängeschloss. Ich weiß nicht, ob das unbedingt gerade so für eine gesunde Beziehung spricht.
Zumindest erklärt es ihre Reaktion, denn als sie rauskam, war sie erstmal weg und wir wissen auch nicht, wo sie blieb. Am Donnerstag, dem 27. September, kommt sie in ihre Unterkunft zurück. Der 29. September war der letzte Nachmittag in ihrem Leben und diese Zeit verbrachte sie damit, ein Zimmer im Doss-Haus zu putzen. Das tat sie wohl häufiger, denn sie bekam dadurch von der Verwalterin Elizabeth Tanner 6 Pence. Vermutlich hat sie das Geld aber auch direkt danach im Queenshead Pub vertrunken, denn da ist sie gegen 18.30 Uhr an jenem 29. hingegangen.
Mhm.
Um 19 Uhr kommt sie dann in ihre Unterkunft zurück. Und leiht sich von einem Mitbewohner eine Kleiderbürste, weil sie sich, so Zitat, zum Ausgehen bereit machen würde.
Genau, sie wird dann noch von ihrer Freundin Catherine Lane und einem weiteren Bewohner der Herberge, Charles Preston, gesehen, als sie wieder auf dem Weg aus der Herberge hinaus ist. Das ist so gegen 20 Uhr. Und sie lässt noch ein paar ihrer persönlichen Habseligkeiten bei den beiden, damit sie auf die Dinge achten.
Ja. Wir haben es ja schon ein bisschen gesagt, der Sommer war ja äußerst schlecht, sehr kalt, sehr nass und auch gegen 23 Uhr regnete es stark, als die beiden Arbeiter John Gardner und John Best sahen Liz am Eingang des Pubs Brixlayer's Arms in der Saddle Street stehen. Zu diesem Zeitpunkt war sie in Begleitung eines etwa 1,70 Meter großen Mannes mit schwarzem Schnurrbart, einem schwarzen Anzug und einem Billycock-Hut. Ein Billycock, das ist ja der klassische Bowler oder Melone, darunter kennen wir ihn auch, also ein runder Hut mit kurzer Krempe. Best beobachtete, und hier ein Zitat, er umarmte und küsste sie, und da er ein anständig gekleideter Mann war, waren wir ziemlich erstaunt über die Art und Weise, wie er mit der Frau umging. Die beiden Zeugen erlaubten sich daraufhin auch einen kleinen Scherz und riefen zu dem Paar hinüber, pass auf, das ist Leather Abram, der dich umgarnt.
Bisschen geschmackloser Scherz.
Sehr geschmacklos, ja, und das Paar rannte daraufhin auch hier wieder Zitat, wie ein geölter Blitz, durch den Regen in Richtung Commercial Road davon.
Mhm. Gegen 23.45 Uhr dann beobachtet der Arbeiter William Marshall sie auf der Burner Street. Der Regen hat mittlerweile aufgehört und sie ist auch hier mit einem Mann zusammen und der wird folgendermaßen beschrieben. Er habe eine schwarze Jacke und eine Mütze aufgehabt, wie sie Seeleute tragen. Wir wissen nicht ganz genau, ob es der gleiche Mann ist, mit dem sie vorher schon zusammen war. Aber Marshall meint, die beiden auch miteinander sprechen zu hören. Und zwar soll der Mann zu Liz gesagt haben, du würdest alles außer deinen Gebeten sagen.
Ja, sie hat wohl eine ziemlich unflätige Sprache an den Tag gelegt.
Mhm. Und um 0 Uhr gibt es dann eine etwas umstrittene Aussage eines Zeugen, nämlich William Packer. Der will Elizabeth und einem Mann Trauben, also Weintrauben, verkauft haben. Was wir davon halten, können wir noch besprechen, aber die Aussage ist sehr, sehr umstritten und gilt heute als wahrscheinlich falsch.
Gegen 0.15 Uhr verlässt Morris Eagle in der Burner Street Nummer 40 den International Working Men's Educational Club. Das ist ein Treffpunkt für sozialistische und jüdische Aktivisten. Der wurde einige Jahre zuvor gegründet. Und Morris Eagle möchte seine weibliche Begleitung nach Hause bringen. Dabei fällt ihm auch nichts Besonderes auf. Die Burner Street 40 ist nur wenige Hausnummern von der Stelle entfernt, wo vorhin William Marshall das Paar gesehen hat.
Mhm.
10 Minuten später, gegen 0.25 Uhr, kehrt Eagle zum Club zurück, findet die Vordertür zur Burner Street verschlossen vor und geht nebenan durch das Hoftor in den sogenannten Duddfields Yard, denn von dort kann er über eine Seitentür den Club betreten. Der Duddfields Yard, den müssen wir jetzt ein bisschen genauer beschreiben, denn das ist unser nächster Tatort. Den Namen bekam dieser Hof von Arthur Duddfield, der dann noch kurze Zeit zuvor ein Geschäft betrieb. Er stellte dort Lieferwagen und Karren her. Und dieser Hof lag an der Ostseite der Burner Street, direkt an diesen Club angrenzend. Auf der anderen Seite gab es verschiedene Stallungen noch und kleinere Lagermöglichkeiten. Der Zugang zum Hof war durch ein Eisentor begrenzt, was zwischen 3,5 und 4 Meter breit war. Das war ein relativ großes Eisentor, weil da ja auch die Karren durchpassen mussten. Der Hof selber war ungefähr 10 bis 12 Meter lang und hatte ungefähr 40 bis 50 Quadratmeter. Es gab an der Eingangswand, also direkt an diesem Eisentor, eine einzelne Gaslaterne, sodass der Großteil des Hofs in ziemlicher Dunkelheit lag. Und der Boden war mit Pflastersteinen bedeckt. Teils standen dort auch noch einzelne Kutschen oder Fuhrwerke abgestellt. Eagle geht also nun durch dieses Tor und ihm fällt aber auch gar nichts großartig Auffälliges auf. Er selber sagt, dass er wohl bemerkt hätte, wenn sich irgendjemand in dem Hof aufgehalten hätte. Da der Hof aber sehr dunkel war oder äußerst dunkel war, kann er halt auch nicht mit Sicherheit sagen, ob da vielleicht schon jemand gelegen hätte.
Gegen 12:30 sieht Police Constable Smith auf seiner Tour durch die Burner Street eine Dame, die er später als Elizabeth identifizieren sollte, mit einem Mann. Und zwar stehen die beiden gegenüber des Working Man Educational Clubs in der Burner Street. Also gegenüber dieses Eisentores, ein Stück seitlich davon, was du gerade beschrieben hattest. Der Mann sei circa 28 Jahre alt gewesen, hatte eine dunkle Jacke an und eine Jagdkappe auf. Er soll ein Paket dabei gehabt haben, und zwar in Papier gewickelt, in Zeitungspapier, das circa 46 mal 15 Zentimeter lang gewesen sein soll. 10 Minuten nach dieser Sichtung biegt Israel Schwartz von der Commercial Road kommend auf die Burner Street ein und sieht, wie ein Mann eine Frau anspricht, die im Torbogen zum Duddfields Yard steht, also was du gerade beschrieben hattest. Der Mann versucht, die Frau auf die Straße zu zerren, habe sie dann herumgerissen und vor die Brust gestoßen, sodass sie auf den Boden fällt. Und die Frau habe dann 3 leise kleine Rufe ausgestoßen, allerdings nicht sehr laut, laut Schwartz. Schwartz bemerkt zur gleichen Zeit einen zweiten Mann, der etwas entfernt von diesem Geschehen steht und sich gerade eine Pfeife anzündet. Und der Mann, der gerade die Frau angegriffen hat, ruft Lipsky, woraufhin Schwartz flieht und auch der zweite Mann zu rennen beginnt, in die gleiche Richtung wie Schwartz, was Schwartz dazu antreibt, noch schneller zu laufen.
Genau, und ich glaube, diesen Ausruf Lipsky müssen wir einmal kurz erklären. Und zwar bezieht sich das auf den Fall Lipsky, genauer gesagt auf Israel Lipsky. Das war ein Mann polnisch-jüdischer Herkunft, der 1886 ein kleines Schirmgeschäft im East End betrieb. Um das jetzt kurz zu machen, in diesem Geschäft hatte er 2 Männer angestellt, namens Harry Smars und Henry Rosenblum. Und am 28. Juli 1887, also jetzt etwas ein Jahr vor dem Angriff auf Lestrade, wurde die Polizei in die Betty Street 16 gerufen. Dort wohnte eine Miriam Angel. Angel war an diesem Tag von einer Freundin tot in ihrem Bett aufgefunden worden. Dabei war sie im 6. Monat schwanger. Und es war offensichtlich Mord, denn man hatte ihr wohl Salpetersäure eingeflößt. Also eine sehr grausame Tötungsmethode. Mhm. Das Kuriose ist, unter dem Bett mit der toten Miriam Angel fand man Israel Lipsky. Dieser war noch am Leben, allerdings ohne Bewusstsein. Und auch er hatte am Mund Verätzungen von Salpetersäure. Die Polizei ermittelte nun und fand heraus, dass Lipsky an dem gleichen Morgen noch 1 Unze Salpetersäure gekauft hatte. Das sind ungefähr 30 Gramm. Und somit stand er natürlich unter dem Verdacht, Angel getötet zu haben. Lipsky selber beteuerte allerdings seine Unschuld. Und er sagte aus, er wollte eigentlich nur die Miriam Angel besuchen, traf aber in ihrer Wohnung auf seine Angestellten, Smoss oder Schmuss und Rosenblum, die gerade dabei waren, Miriam Angels Sachen zu durchwühlen. Die beiden Männer hätten ihn daraufhin angegriffen und ihm auch Salpetersäure in den Hals gegossen und dann unter dieses Bett gestopft, wo er dann sein Bewusstsein verlor. Also eine sehr kuriose Geschichte, die natürlich auch damals schon sehr in den Medien diskutiert wurde.
Ja, zumal ja diese ganze Antisemitismus-Stimmung, wie wir ja schon beschrieben hatten, da war.
Ja, ganz genau. Das war wirklich eine Debatte und es wurden immer wieder Stimmen laut, dass das eigentlich ja der gesamte Prozess schon von so einer Art institutionellem Antisemitismus geprägt war und der Richter halt auch äußerst voreingenommen gewesen sein soll. Das bestätigt sich auch ein bisschen am Ende des Prozesses, denn die Jury befand Israel Lipsky in nur 8 Minuten für schuldig und verurteilte ihn zum Tod durch den Strang. Das Urteil löste jetzt allerdings auch so große Empörung aus, dass beispielsweise der Herausgeber der Pall Mall Gazette eine Pressekampagne organisierte für die Begnadigung von Lipsky und selbst Königin Victoria hat wohl das Urteil und die Auswirkungen des Urteils sich berichten lassen und war darüber sehr besorgt. Dem Druck nachgebend wurde die Hinrichtung erstmal verschoben und der Innenminister sowie der zuständige Richter setzten sich zusammen, um zu gucken, was man machen kann. Und während dieser Sitzung soll Israel Lipsky wohl zusammengebrochen sein und hat einem Rabbiner und einem Sprecher der jüdischen Gemeinde ein umfassendes Geständnis abgelegt, in dem er behauptete, dass er, wie es ursprünglich in der Anklage hieß, nicht das Opfer vergewaltigt habe, sondern dass er sie berauben wollte und dabei getötet habe. Und so kam es dann, dass direkt am folgenden Tag, am 22. August 1887, Lipsky gehängt wurde. Der ganze Fall und dieses ganze Medienecho hat dann dafür gesorgt, dass der Name Lipsky insbesondere im Londoner East End zu einem antisemitischen Schimpfwort wurde.
Und darum kann man umso besser verstehen, wie Israel Schwarz reagiert, als er dieses Schimpfwort aus dem Mund dieses ja sehr brutal vorgehenden Mannes, der da diese Frau angegriffen hat, hört. Und er fühlt sich natürlich auch angesprochen.
Genau, die Frage, die sich jetzt hier natürlich stellt, ist, gehörte dieser zweite Mann, der sich da die Pfeife angezündet hat, war das ein Komplize des Täters, den Schwarz da gesehen hat? Oder war der vielleicht selber erschrocken durch den Ausruf und durch diese Gewalt und ist nur zufällig in die gleiche Richtung weggerannt wie Schwarz?
Ja, genau, das ist interessant. Und es ist vielleicht auch noch wichtig zu erwähnen an dieser Stelle, dass Israel Schwarz später aussagte, dass diese Situation zwischen dem Mann und der Frau wie eine Situation von häuslicher Gewalt auf ihn gewirkt hatte. Also so, als kannten sich Täter und Opfer.
Die Polizei hat wohl in der Tat diesen zweiten Mann später auch ausfindig gemacht. Zumindest geht aus den Ermittlungsakten hervor, dass dieser zweite Mann nicht weiter verdächtigt wurde. Und der leitende Ermittler, Inspektor Abilene, hat auch Schwarz interviewt, beziehungsweise verhört, hat auch Schwarz verhört. Man muss dazu aber auch sagen, dass Schwarz kein Englisch sprach. Also es musste alles durch die mithilfe eines Dolmetschers gemacht werden. Und ich kann einmal an dieser Stelle den Bericht von Abilene kurz wiedergeben, was er dann an den Innenminister geschrieben hat. Ich teile höflichst mit, dass seit einem Mord, den ein Jude namens Lipsky im Jahre 1887 begangen hat, dieser Name sehr oft von Leuten gebraucht wird, um Juden zu beleidigen. Da Schwarz sehr jüdisch aussieht, glaube ich, dass er gemeint war, als er stehen blieb und den Mann sah, der die Frau misshandelte. Ich habe Israel Schwarz zu dem Zeitpunkt, als er seine Aussage machte, sehr genau gefragt, wen der Mann gemeint habe, als er Lipsky rief, aber er konnte es nicht sagen. Er konnte nur eine andere Person auf der Straße sehen, und zwar einen Mann auf der anderen Straßenseite, der gerade eine Pfeife anzündete. Da Schwarz Ausländer ist und kein Englisch spricht, erschrak er und rannte weg. Der Mann, den er sah, wie er sich eine Pfeife anzündete, lief in die gleiche Richtung wie er, aber ob dieser Mann hinter ihm herlief oder nicht, konnte er nicht sagen. Vielleicht war er genauso erschrocken wie er und rannte weg. In der Nachbarschaft wurden Nachforschungen angestellt, aber niemand namens Lipsky wurde gefunden.
Und ich finde hier noch ganz erwähnenswert, es ist eine Theorie, die ich mal gelesen habe, und zwar, dass vielleicht unter Umständen der Ausruf des Mannes auch gar nicht Lipsky war, sondern Lizzy.
Was ja mit Verbindung mit, dass das Ganze aussah wie häusliche Gewalt stimmen würde und auch, dass Stride nicht wirklich laut geschrien hätte. Also wenn man von einem Fremden angegriffen wird, würde man sich wahrscheinlich anders äußern, als wenn das jetzt vielleicht sogar durch den Partner geschehe, von dem man leider eine gewisse häusliche Gewalt gewohnt wäre.
Genau, und wir wissen ja, was für eine Beziehung die beiden miteinander geführt haben, ne?
Ja. Ist Theorie, ist Spekulation, aber
ja, natürlich
sollte mal erwähnt werden. Gegen 1 Uhr kehrte Louis Diemschutz, der Verwalter des Clubs, mit seinem Pony und einem Karren in den Duffields Yard ein. Den Tag über hatte Diemschutz damit verbracht, dass er auf einem Markt Schmuck verkauft hatte. Und als er jetzt mitten in der Nacht zurückkam und er mit seinem Karren, der von dem Pony gezogen wurde, das Tor zum Duffields Yard durchschritt, scheute das Tier von der rechten Seite des Gebäudes nach links und weigerte sich weiterzugehen. Diemschutz schaute nach, ob da irgendwas Verdächtiges war, blickte in den Hof und sah an der rechten Wand des Clubs etwas auf dem Boden liegen. Zunächst hielt er das auch eher für so einen Haufen Unrat und beugte sich vom Wagen herab und stocherte mit seiner Peitsche in diesem Haufen herum, stellte jedoch fest, dass es sich da eher um was Festes handelte. Er sprang also von seinem Kutschbock runter, zündete ein Streichholz an und konnte gerade noch, bevor die Flamme erlosch, sehen, dass da eine Frau auf dem Boden lag.
Er ist aber nicht so ganz sicher, ob die Frau jetzt da betrunken ist oder was genau da eigentlich passiert. Es ist ihm aber trotzdem schon etwas unheimlich zumute. Und deswegen geht er in den Working Men's Educational Club, um sich Hilfe zu organisieren. Und kehrt schließlich mit zwei Männern, Isaac Kozebrotsky und Morris Eagle, zurück zu der Frau, die am Boden liegt. Und gemeinsam stellen die drei Männer fest, dass die Frau verstorben ist und ihre Kehle durchschnitten.
Was jetzt passiert, kennen wir von den vorherigen Fällen. Die Männer rennen sofort auf die Straße, fangen an, nach Polizei zu rufen oder Polizisten zu suchen und rufen Mord und Polizei. Und Diemschutz trifft mit einem Begleiter auf dem PC Edward Spooner. Dieser kehrt dann auch mit den beiden Männern zum Duffields Yard zurück. Mittlerweile haben sich in dem Hof schon gut 15 Personen versammelt, größtenteils Mitglieder des Clubs. Spooner beugt sich zur Leiche herunter, hebt das Kinn an und stellt auch fest, dass die Frau noch warm ist. Auch Diemschutz schaut sich die Wunde am Hals an und er sagte, ich konnte sehen, dass ihre Kehle schrecklich durchschnitten war. Es war eine große Wunde, die sich über 5 Zentimeter geöffnet hatte. Aus der Kehle floss Blut über den Hof in Richtung Club und in der linken Hand der Frau befand sich ein zusammengerolltes Stück Papier und es stellte sich heraus, dass das sogenannte Cajous sind, also Halspastillen, eher Medikament als jetzt eine Form von Süßigkeit. Und wenn man damals schon von Marketing sprechen konnte, waren halt weibliche Raucher die Zielgruppe für solche Pastillen, die dazu da waren, zum einen natürlich den Atem zu erfrischen, aber auch um Husten zu stoppen. Aber auch andere Mitglieder des Clubs waren auf der Suche nach Polizisten und trafen immer wieder auf Polizeikonstables, die sie zu dem Tatort zurückführten. Und man erkennt daran eigentlich auch ganz gut, wie gut das Netz von diesen Polizeipatrouillen funktioniert hat. Wir hatten ja schon mal gesagt, diese Polizisten, die immer auf ihren Beats auf den gleichen Streifen zu gleichen Zeiten vorbeikommen und immer in Rufweite anderer Kollegen sind. Und nach diesen Morden oder nach diesen Verbrechen finden die Zeugen immer relativ schnell auf Police Constables. Also es war ein ganz ausgeklügeltes System, was die Polizei da machte.
Das stimmt.
Zu dem Zeitpunkt waren jetzt bestimmt schon 30 Personen in diesem Duffields Yard und die Polizei versuchte, diese Umstehenden wirklich zurückzuhalten. Denn wenn da Blutflecken auf die Kleidung von Schaulustigen kamen, war das natürlich wieder direkt was die A, diese Person in Schwierigkeiten bringen konnten, weil sie dann mögliche Verdächtige sein könnten, aber halt auch die Ermittlungen stark beeinflussen und Schwierigkeiten bringen könnten.
Genau. Vermutet man eigentlich zu dieser Zeit schon, dass der Täter noch da sein könnte oder war das erst später? Ich fand das ein bisschen undurchsichtig.
Nein, vermutet man zu dem Zeitpunkt noch nicht. Da kommen wir gleich nochmal zu. Es geht darum, dadurch, dass die Leiche noch, ja man muss ja leider sagen, noch sehr frisch war, kam halt die Theorie auf, dass der Mörder möglicherweise noch im Hof war, als Diemschutz mit seinem Pony den Hof betrat und vielleicht den Täter gestört haben könnte.
Das ist auch so ein Gedanke, der Diemschutz sichtlich beunruhigt. Das ist ja auch kein Wunder.
Absolut nachvollziehbar. Ja, ganz genau. Und das ist auch das Erste, was die Polizei macht. Also die riegelt erstmal den Hof ab. Alle, die in dem Hof drin sind, müssen da auch drin bleiben. Und das hat man immer wieder bei den Fällen auch gehört, dass als erstes Hände, Kleidung, Ärmel nach Blut untersucht wurden. Wer jemals Blut an seiner Hand hatte, aus welchen Gründen auch immer, weiß, dass es schwieriger unter Umständen wegzukriegen ist. Vor allem jetzt natürlich, wenn das noch sehr zeitnah zur Tat war und man da vielleicht keine Möglichkeiten hatte, sich in irgendeiner Form zu waschen, sondern vielleicht nur mit einem Tuch zu säubern, dann wären da definitiv Flecken gewesen. Und deswegen ging die Polizei da als erstes drauf. Und das haben sie auch in dem Fall gemacht. Also wie gesagt, erst die Clubmitglieder, aber dann halt auch ausgeströmt in die umliegenden Gebäude und haben Wohnungen durchsucht, haben geguckt, ob Nachbarn irgendwas gehört, gesehen haben oder Menschen auf der Straße.
Ja, genau.
Zurück zum Tatort. Gegen 1.15 Uhr trifft Dr. Frederick William Blackwell ein und erklärt die Frau für tot. Auch das haben wir schon vorher gehört. Als erstes wird der Puls gefühlt und die Bestätigung des Todes vollzogen. Vielleicht ist das ein ganz guter Augenblick, um einmal zu erläutern, was der Doktor da vorfand am Tatort. Und zwar lag die Tote auf ihrer linken Seite. Ihr Kopf war in Richtung der Wand des Clubs geneigt. Wir haben gerade schon gesagt, in ihrer linken hielt sie dieses Päckchen mit den Cashews. Und ihre rechte Hand war blutbefleckt und lag auf ihrem Körper. Ihr Hals war mit einem einzigen tiefen Schnitt durchtrennt worden. Es gab sonst keine weiteren Verletzungen oder Verstümmelungen am Körper. Auch die Kleidung war nicht in irgendeiner Form hochgeschoben oder zerrissen. Und unter ihrem Hals hatte sich eine große Blutlache gebildet, was auch darauf hindeutete, dass sie vor Ort getötet wurde.
Mhm. Ansonsten wird noch ihre Körpertemperatur, zumindest so wie man das damals konnte, vor Ort erfasst. Und zwar ist die Tote noch warm, außer an den Händen.
Ja, deswegen geht der Arzt davon aus, dass sie seit ungefähr 20 bis 30 Minuten tot sei, was auf eine Todeszeit von 0.45 Uhr bis 1 Uhr ungefähr hindeutet. Eine Sache, die vielleicht noch erwähnt werden sollte, die Tote, oder wir können ja auch sagen, es ist Liz Stride natürlich, die da liegt, trug einen karierten Seidenschal um den Hals, der an der linken Seite geknotet war, aber auch sehr straff gezogen. Und der obere Rand des Schals, der an der Halsverletzung lag, war auch teilweise ausgefranst.
Genau, wie sich später herausstellen sollte, eingeschnitten.
Genau. Noch erwähnenswert ist vielleicht, bei dieser Art von Verletzung, wo auch die Luftröhre bei durchtrennt wird, ist das Opfer nicht mehr in der Lage zu schreien oder irgendwie laut auf sich aufmerksam zu machen. Und der Arzt geht davon aus, dass man innerhalb von 1,5 Minuten ungefähr verblutet ist.
Ja. Die Tote wird dann abtransportiert. Zu diesem Zeitpunkt ist noch nicht klar, dass es sich um Liz Stride handelt. Und man beginnt eben mit den Ermittlungen zur Identität der Frau und aber auch zu der Todesursache. Dazu wird noch einmal eine Autopsie durchgeführt.
Genau, die Entfernung des Leichnams ist ungefähr um 16:30, also gute 3 Stunden später, was auch so ein bisschen zeigt, wie gründlich die Polizei vor Ort den Tatort eigentlich durchsucht hat, aber auch natürlich die umliegenden Gebäude, Zeugen etc.
Genau, denn man muss ja immer das Vorhergegangene im Hinterkopf behalten. Also da war jetzt der Alarm natürlich groß, ne? Nach den vorhergegangenen Whitechapel-Morden.
Ja, ganz genau.
Im Rahmen der Autopsie, die durch Dr. George Baxter Phillips durchgeführt wurde, der übrigens auch schon die Autopsie von Annie vorgenommen hatte, ergibt sich, dass die Tote an den Schultern, unter dem Schlüsselbein und auf der Brust dunkle Flecken, also Hämatome, hatte. Außerdem finden sich auch kleine dunkle Flecken wie von Fingern auf der linken Kinnseite.
Phillips kommt zu dem Schluss, dass die Verstorbene an den Schultern gepackt und auf den Boden gedrückt wurde. Der Täter auf ihrer rechten Seite stand, als er ihr die Kehle durchschnitt.
Markant ist vielleicht noch zu erwähnen, dass der Schnitt durch die Kehle stärker auf der linken Seite ausgeprägt war als auf der rechten.
Das weist darauf hin, dass der Schnitt auch von links nach rechts durchgeführt wurde. Interessant ist vielleicht noch, als die Habseligkeiten und die Kleidung natürlich untersucht wurden von Liz Stride, dass man an dem Besatz, also an dem Saum ihrer Jacke, eine rote Rose und einen weißen Frauenhaarfarn fand. Also 2 Blumen, die sie laut Aussagen von ihren Mitbewohnerinnen aus dem Dosshaus nicht trug, als sie ihre Unterkunft verließ.
Und vielleicht nochmal zu den Hämatomen, die an ihr festgestellt wurden. Das würde tatsächlich ja auch zu der Geschichte von Schwartz passen, ne?
Ja.
Dass der Mann sie ja vorher so heftig geschubst hatte, eben vor die Brust, vor die Schulter, sodass das durchaus auch in dem Zuge entstanden sein kann.
Es ist natürlich auch ein Inquest durchgeführt worden zur Bestimmung der Todesursache am 1. Oktober, wieder von unserem alten Bekannten Coroner Wynn Baxter. Hier in dem Falle gab es insgesamt 5 Verhandlungstage bis zum 23. Oktober. Interessant ist an der Stelle noch, wie Baxter am Ende der Verhandlung die Tat zusammenfasste. Und zwar bemerkte er, dass Liz Stride anscheinend keinen Laut von sich gegeben hatte und es auch keine Anzeichen für einen Kampf gab, da sie ja immer noch diese Halspastillen in ihrer Hand hielt. Nach dem Blut auf dem Boden zu urteilen, gab er an, muss ihre Kehle durchgeschnitten worden sein, nachdem sie auf dem Rücken lag. Und er folgerte daraus, dass sich Stride wohl freiwillig auf den Boden gelegt haben musste, wo ihr der Mörder dann schnell die Kehle durchtrennte. Das ist natürlich eine Zusammenfassung oder eine Schlussfolgerung, muss man ja besser sagen, die äußerst mit Vorsicht zu genießen ist und also eigentlich nicht den Tathergang darstellen kann. Zum einen können wir sagen, es hat ja bis 23 Uhr heftig geregnet. Dann war eine Regenpause, es fing um 3 Uhr wieder sehr stark an. Auf jeden Fall war der Boden um kurz vor 1 im Duffield's Yard nass. Das war kein überdachter Hof, der war sehr schlammig. Und das lässt doch Zweifel daran aufkommen, dass sich Stride freiwillig auf diesem Boden hatte legen wollen. Vor allem auch an der Stelle, wo sie gefunden wurde im Hof, ziemlich dicht am Eingangstor. Dann berücksichtigte er aber auch nicht diesen festgezogenen Knoten am Hals und diesen ausgefransten Rand, den es an diesem Tuch gab. Und er beachtete auch nicht, das haben wir, glaube ich, gerade noch gar nicht erwähnt, dass an Liz Strides rechter Hand Blutspuren zu finden waren. Jetzt ist das natürlich wieder äußerst spekulativ, aber es könnte sich eher wie folgt abgespielt haben. Und zwar stand Stride aufrecht, möglicherweise mit dem Gesicht zur Wand des Clubs, und der Täter hat das Halstuch von Liz Stride von hinten ergriffen und den Kopf daran zurückgezogen, oder den Körper zurückgezogen, hat ihre Kehle entblößt und den Schnitt durchgeführt. Was auch erklären könnte, warum diese Beschädigungen am Halstuch waren. Daraufhin gaben Strides Knie nach und sie griff sich instinktiv auch mit der rechten Hand Richtung Hals oder Halstuch, was die Blutflecken erklären könnte, während sich ihre linke Hand um diese Halspastillen gekrampft haben. Auf diese Weise hat er dann ihren Körper zu Boden geführt, wie sie dann gefunden wurde. Das ist zumindest wahrscheinlicher als die Schlussfolgerung von Wynn Baxter. Mhm. Vielleicht können wir jetzt hier in die Diskussion so ein bisschen starten. Denn gerade der Fall Liz Stride, der ja eingebettet ist von Morden, die wir heutzutage eindeutig jenem Täter zuschreiben, der als Jack the Ripper bezeichnet wird. Also zuvor Annie Chapman und, wie wir gleich noch hören werden, Catherine Eddowes, fällt bei Liz Stride einiges auf. Zum einen wurde sie vor ihrem Tod mit vielen verschiedenen Männern gesehen. Wir haben den Zeugen William Marshall, der gegen 23.30 Uhr das vermeintliche Opfer mit einem Mann gesehen haben will. Israel Swartz hat gegen 0.45 Uhr gesehen, wie ein Mann auf Stride getroffen hat und sie dann in Streit gerieten und er sie zu Boden stieß. Also das scheint ein anderer Mann wiederum gewesen zu sein, weil da dieses Zusammentreffen auch beobachtet wurde von Swartz. Da gibt es zumindest Auffälligkeiten, was diese verschiedenen vermeintlichen Täter betrifft. Dann auch der Zeitpunkt, also dieser Vorfall ereignete sich und 15 Minuten später fand man auch die Leiche schon direkt.
Ja, man sagt ja, dass der Täter gestört worden sei, ne, bei der Tat. Also, dass es sich um dieses Phantom gehandelt habe, aber er eben nicht dazu kam, seine üblichen, ja, Verstümmelungen vorzunehmen, weil Diemschutz mit dem Pony in den Hof kam. Allerdings finde ich schon, ein Unterschied ist auch die Uhrzeit generell, ne? Also, es ist sehr früh für eine dieser Taten. Das war sonst immer später in der Nacht.
Ja, wovon wir aber mit ziemlicher Sicherheit ausgehen können, ist, dass Israel Swartz den Mörder von Liz Stride beobachtet hat und damit auch die beginnende Tat. Denn dass zwischen Beobachtung der Tat und dem Auffinden der Leichen nur 15 Minuten liegen, das schließt eigentlich aus, dass sich dieser erste Täter entfernt hat und noch ein zweiter Täter ankam, der dann wiederum der Mörder wurde. Genau. Dafür ist das Zeitfenster zu kurz. Jetzt können wir natürlich darüber debattieren, ob Liz Strides Mörder auch der gleiche Täter ist wie bei Annie Chapman oder bei der kommenden Catherine Eddowes. Ich persönlich habe da ganz große Zweifel.
Ja, ich auch. Und also es gibt noch mehr Indizien, die dafür sprechen, dass es wahrscheinlich nicht so gewesen sein wird, ohne dass wir das in irgendeiner Form belegen könnten natürlich. Aber es ist zum Beispiel wahrscheinlich auch ein anderes Messer genutzt worden als in den anderen Fällen.
Ja, die einzige Gemeinsamkeit, die wir da haben, ist im Grunde der Kehlenschnitt, der natürlich dann auch bei den Ermittlern sofort böse Erinnerungen hervorrief und sie alarmierte.
Nichtsdestotrotz ist aber auch dieser Kehlenschnitt anders als in den anderen Fällen.
Ja.
Also es ist nur ein Schnitt, er ist nicht so tief, also zumindest nicht durchgehend so tief wie in den anderen Fällen.
Da kann man natürlich sagen, möglicherweise war der Täter gestört worden, hatte weniger Zeit, daher auch keine Verstümmelungen. Die Persona Liz Stride passt auch ein bisschen zu den anderen Opfern im Sinne von eine Unglückliche des East Ends, die Umgebung des Ortes, also unter offenem Himmel, das würde auch noch einigermaßen passen.
Ja, obwohl dieser Hof neben dem Working Man's Educational Club nicht so verwaist war wie die anderen Tatorte um diese Uhrzeit. Und zudem kommt, ohne dass man natürlich hier Verdächtigungen aussprechen möchte, dass Liz ja auch eine gewalttätige Beziehung hatte. Das haben wir jetzt schon öfter erwähnt. Da soll es auch so gewesen sein, dass ihr Partner Michael Kidney am nächsten Tag bei der Polizeistation auftauchte und sich darüber echauffierte, dass man Liz nicht beschützt hatte und dass sie Opfer geworden war obwohl die Tote zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht als Elizabeth Stride identifiziert gewesen sein soll.
Ja, Kidney hat sich ja immer wieder in widersprüchliche Aussagen verwickelt. Ne? Also es fängt ja mit an, dass er sagte, in unserer Beziehung war zum Schluss alles gut, es gab keinen Streit, obwohl von mehreren Zeugen nachweislich auch da Gewalttaten und Streit wohl vorlagen aktuell.
Ja, und er sie ja eingeschlossen hatte.
Richtig.
Das ist ja auch kein gutes Zeichen. Und ich finde, dafür spricht auch, dass ja der Zeuge Israel Schwartz berichtete, dass der Konflikt für ihn wie häusliche Gewalt gewirkt hatte. Also als wäre das eine Tat zwischen Partnern. Und es ist ja auch bemerkenswert, dass in keinem anderen Fall, also wir haben ja dieses Phantom, auch deswegen, weil eben niemand je gesehen hat, wie so ein Angriff vonstatten ging, niemals je irgendwie etwas gehört oder gesehen wurde. Und in diesem Fall ist ja diese Gewalt sehr öffentlich. Also es haben zumindest zwei Menschen gleichzeitig in dieser Straße gestanden und der Angriff ist vor deren Augen erfolgt. Also auch ein anderes Vorgehen. Ich meine, das ist jetzt alles natürlich kein Beweis, aber ich finde schon zumindest Indizien.
Ist auf jeden Fall spannend, darüber zu diskutieren. Wir werden es natürlich nicht erfahren. Wenn Liz Stride ein Opfer des Jack the Rippers geworden ist, dann hat Schwartz als einziger Jack the Ripper bei Anbahnung der Tat beobachtet. Meiner Meinung nach ist das nicht der Fall. Für mich ist er ein Michael Kidney-Verdächtiger, als dass es der Whitechapel-Mörder ist.
Ja, genau. Nichtsdestotrotz macht es das natürlich nicht besser, ne? Also,
nein.
Liz ist in jedem Fall natürlich viel zu früh gestorben und das ist in jedem Fall furchtbar. Für uns ist vielleicht auch mehr von Bedeutung, dass der Tod von Liz in jedem Fall beitrug zur Bildung dieses Mythos, über den wir hier ja reden wollen. Ob der Täter jetzt derselbe war wie in den anderen Fällen oder auch ob die anderen Fälle überhaupt zusammenhängen, ist gar nicht so wichtig wie das, was man daraus machte.
Ja, vor allem in Anbetracht, was noch in dieser Nacht passieren sollte. Kommen wir zu Catherine Eddowes.
Ja, Catherine Eddowes. Geboren wurde sie am 14. April 1842 in Wolverhampton. Und zwar als Tochter von George und Catherine Eddowes. Die gesamten männlichen Mitglieder ihrer Familie waren da in Wolverhampton in der Zinnverarbeitung tätig. Und Wolverhampton übrigens gehörte zu jener Zeit auch zu dem Teil Englands, das man als Black Country bezeichnete, weil derart viele Industriestätten da waren, dass das ganze Land schwarz war vom Rauch der Schornsteine. Bestimmt keine besonders schöne Gegend zu der Zeit.
Ja, und wahrscheinlich auch keine besonders schöne Arbeit, denn 1848, da war Catherine Eddowes 6 Jahre alt, streikten die Zinnarbeiter dort vor Ort. Und als Folge dieses Streiks verließ ihre Familie, als auch ihr Onkel mit seiner Familie, Wolverhampton und zogen nach London zu Fuß. Und Catherines Familie blieb dort auch, während ihr Onkel einige Zeit später nach Wolverhampton zurückkehrte und weiterhin als Zinnarbeiter tätig war.
In London findet nicht nur ihr Vater Arbeit, sondern Kate kann auch die St. John's Charity-Schule in Pottersfield besuchen. Und das ist eine Schule für Kinder der Arbeiterschicht, die gefördert wird aus wohltätigen Spenden. Und so erhalten Kinder da eine Ausbildung, die sie vielleicht sonst nicht bekommen hätten. Und das ist für Kate tatsächlich ja wegweisend oder sehr bedeutend für ihr Leben. Und sie würde auch zeitlebens immer als sehr gebildet und ja belesen und ja intelligent bezeichnet werden.
Aber das Schicksal meint es auch nicht gut mit ihr. 1855 stirbt ihre Mutter an Tuberkulose und leider nur wenige Monate später verstirbt auch ihr Vater. Catherine, nun vollweise, wird zusammen mit 3 ihrer Geschwister in die Bermondsey Workhouse and Industrial School eingewiesen. Dort beginnt sie auch ein Handwerk zu erlernen und diese Ausbildung soll ihr auch später helfen, dass sie eine Anstellung in der früheren Werkstatt ihres Vaters in Wolverhampton bekommt. Das heißt, der genaue Zeitpunkt ist nicht bekannt, aber sie kehrt zurück in ihre Geburtsstadt und wohnt vermutlich bei ihrer Tante.
Genau, und wird dann auch in der Zinnindustrie tätig, wie eben schon der Rest ihrer Verwandtschaft.
Als Catherine 21 ist, zu der Zeit wird sie als sehr hübsches und fröhliches Mädchen beschrieben, lernt sie Thomas Conway kennen, ein Pensionär des 18. Royal Irish Regiments. Conway hatte 4 Jahre in der Armee gedient, davon in Bombay und Madras, also in den Kolonien. Dort wurde er allerdings wegen der Hitze herzkrank und später kamen noch weitere Gebrechen hinzu, sodass er im Oktober 1861 im Alter von gerade mal 24 Jahren aus der Armee entlassen wurde und eine kleine Pension erhielt.
Genau, und in der Folge verdingt er sich als fahrender Händler und schreibt und verkauft Geschichten und Balladen. Und dabei gehen besonders gut immer solche Geschichten und Balladen, die sich um Hinrichtungen und Verbrechen drehen. Also auch etwas, das zur damaligen Zeit, wie gesagt, schon großen Absatz findet.
Ja, die berühmten Galgenballaden. Das sind ganz schnell hergestellte kleine Publikationen und die werden bei der Hinrichtung eines Mörders oder einer Mörderin verteilt oder verkauft, besser gesagt. Und die Verse, die sich daran wiederfinden, beschreiben entweder das Verbrechen oder enthalten sogar das letzte Geständnis.
Ja, genau. Und sind immer natürlich so ein bisschen moralisierend, ne? Aber auch reißerisch und ja, spannend. Also das Ganze ist schon sehr makaber. Also da hat man dann so ein Takeaway von so einer Hinrichtung, die man besucht hat.
Das sind aber auch die letzten Züge. Also als dann die Music Halls immer mehr Ende des 19. Jahrhunderts populärer wurden, sind diese Galgenballaden auch so ein bisschen verschwunden.
Ja, genau.
Die beiden müssen ein ganz tolles Paar gewesen sein. Zumindest lässt das darauf schließen, denn als Zeichen ihrer Verbundenheit hat Thomas Conway Catherine auch tätowiert. Und zwar ganz kreativ hat er seine Initialen TC in blauer Farbe in ihren Unterarm tätowiert.
Ja, stimmt. Geheiratet haben die beiden wahrscheinlich nie. Also lebten in wilder Ehe, zur damaligen Zeit ja schon etwas ungewöhnlich, und bekamen aber drei Kinder miteinander.
Genau, das älteste Kind, Catherine Ann, meist Annie genannt, dann 5 Jahre später Thomas und nochmal 5 Jahre später Alfred George.
Genau, und während ihrer gemeinsamen Zeit ziehen die immer wieder um. Die Familie ist so ein bisschen unstet. Irgendwo zwischen Wolverhampton und Birmingham und London ist man unterwegs. Und das ist wahrscheinlich so ein Leben, das Catherine auch ganz gut gefallen hat. Man hat zumindest den Eindruck, dass sie das durchaus attraktiver fand als die Arbeit da im Zinngewerbe.
Es hört sich zumindest recht solide an. Umso mehr verwundert es eigentlich, dass auch hier wieder es bergab geht. Und genau wie in allen anderen Fällen ist wieder der Alkohol dran schuld. Irgendwann nämlich in den 1870er Jahren muss Catherine Eddowes heftig mit der Trinkerei begonnen haben.
Ja, und so kommt es 1881 zur Trennung von Kate und Thomas, wobei die Tochter Annie bei ihrer Mutter bleibt und die beiden Söhne mit ihrem Vater gehen. Beide Teile der Familie leben aber wohl in London in der Folge, auch wenn Annie nicht gewusst haben soll, zumindest wo ihr ehemaliger Partner mit den Söhnen lebt.
Catherine soll wohl versucht haben, nochmal wieder nach Wolverhampton zurückzukommen, möglicherweise auch nochmal wieder bei der Tante zu leben. Da gibt es unterschiedliche Aussagen, auch dass die Tante das ihr wohl verwehrt hat aufgrund ihrer Trinkerei. Letztendlich landet auch sie in der Flower in Dean Street, den Namen haben wir jetzt schon häufiger gehört, ein berüchtigtes Viertel für die Lodging Houses oder Doss Houses, diese Gemeinschaftsunterkünfte. Und da verdient sie wohl auch erstmal die erste Zeit ihren Lebensunterhalt damit, dass sie bei jüdischen Einwanderern arbeitet.
Bis sie schließlich John Kelly kennenlernt, einen Herrn, der bei einem Gemüse- oder Obsthändler beschäftigt ist. Die beiden werden ein festes Paar und verdient sich ihren Lebensunterhalt neben Johns Job, indem sie ja Krimskrams verkaufen, also so als fahrende Händler unterwegs sind. So ein bisschen, wie sie das vorher mit Thomas Conway auch gemacht hat, nur nicht mit Balladen, sondern nur so mit Krimskrams, mit Dingen.
Und Catherine muss sich wohl auch wieder gefangen haben. Also zumindest der stellvertretende Leiter ihrer Unterkunft, ein Mann namens Frederick William Wilkinson, gab an, dass er Catherine nicht oft betrunken gesehen hat und sie auch immer eine sehr fröhliche Frau war. Hat wohl oft gesungen. Sie war wohl auch abends gegen 21, 22 Uhr immer in ihrer Unterkunft wieder zurück. Und Wilkinson hat auch nie mitbekommen, dass Catherine mit irgendeinem anderen Mann irgendwas anfing oder zusammen war, außer mit diesem John Kelly.
Im Gegenteil, immer wieder wird betont, dass sie ja sich sehr anständig verhalten habe, mal abgesehen von dem Alkoholmissbrauch, den sie aber auch nur selten betrieb. Also sie war niemand, die dauernd getrunken hat. Sie war auch jemand, der sehr beliebt war, den man mochte und die auch die Blicke auf sich zog. Also sie war eine attraktive Frau. Sie hatte leuchtend blaue Augen, strahlendes rotbraunes Haar und war insgesamt eine sehr kleine, schmale Erscheinung. Also jemand, die laut war und lebensfroh und ja, den man gerne leiden konnte.
Damit sind wir im Jahr 1888 angekommen und genauer gesagt im September.
Genau. Ihre Tochter Annie, die hatte in der Zwischenzeit geheiratet und ihre Mutter verlassen, hatte auch ein Kind bekommen. Und das Verhältnis zwischen den beiden war sehr deutlich abgekühlt. Also die hatten 1888 schon seit, ja, gut 2,5, 3 Jahren keinen Kontakt mehr miteinander, weil Kate wohl immer wieder versucht haben soll, von ihrer Tochter Geld zu bekommen. Das Gleiche gilt wohl auch für andere Mitglieder ihrer Familie. Also sie hat wohl da auch immer wieder nach Geld gefragt. 1888 hat sie wohl nur noch zu ihrer Schwester Eliza ein gutes Verhältnis.
Ja. Was John Kelly und Catherine wohl jedes Jahr taten, um an Geld zu kommen, war, dass sie die Hopfensaison nutzten. Und auch dieses Jahr reisten sie beide wieder nach Kent. Unter Reisen verstehen wir hier, dass sie sich zu Fuß auf den gut 60 Kilometer langen Weg machten. Und als sie dort ankamen, stellten sie allerdings fest, dass die Hopfenernte äußerst schlecht ausgefallen war. Das hatten wir ja immer wieder erwähnt, dass dieser Sommer eigentlich kein wirklich guter Sommer war. Sehr mit Unwettern, sehr nass, wenig Sonne und die Ernte war ausgeblieben und so war auch halt der Bedarf an Erntehelfern sehr gering, sodass die beiden unverrichteter Dinge sich direkt wieder auf den Rückweg machen konnten.
Und so kommen sie am 28. September wieder in London an. Auf dem Weg hatten sie noch eine Bekannte getroffen, die nicht zurückkehren wollte nach London und die gibt Kate und John noch einen Pfandschein für ein Hemd, das sie noch im Pfandhaus hatte und das John Kelly gerne haben durfte nach ihrer Meinung und so trennt man sich dann. Nun hatten die beiden ja kein großes Glück bei der Hopfenernte und deswegen haben sie nicht genug Geld, um sich eine gemeinsame Unterkunft zu leisten. Deswegen entschließen sie, dass John sich ein Zimmer nehmen wird für die Nacht und dass Kate alleine in das Arbeitshaus gehen wird, in den sogenannten Casual Ward, also wo man dann über Nacht blieb. Das hatten die beiden schon öfter so gemacht. Immer dann, wenn das Geld knapp war, ist entweder Kate oder John in das Arbeitshaus gegangen für eine Nacht und die andere Person hat sich dann alleine ein Bett oder ein Zimmer gebucht, weil das eben günstiger war. Am Morgen des 29. taucht Kate dann in der Unterkunft ihres Freundes wieder auf, also in Kellys Unterkunft, und beide gehen, um Geld zu beschaffen, seine Stiefel versetzen im Pfandhaus. Das Ganze soll so abgelaufen sein, dass Kate die Stiefel verpfändet hat und John unterdessen mit baren Füßen in der Tür auf sie gewartet hat.
Die Idee kam wohl von John und Catherine wollte das überhaupt nicht, aber er hat gesagt, es ist wichtiger, dass wir jetzt irgendwie an Geld kommen und uns was zu essen kaufen können.
Genau. Und mit diesem Geld ausgestattet kaufen die beiden sich Essen, Tee und Zucker und frühstücken dann erstmal in Cooneys Lodging House in der Flower and Dean Street, wo sie auch oft untergekommen sind. Also da kannte man sie. Am Nachmittag dann erzählt Kate John, dass sie nochmal versuchen würde, Geld von ihrer Tochter zu bekommen. Und sie möchte sie deswegen aufsuchen bei ihr zu Hause und geht davon. Und John geht zunächst mal davon aus, dass diese Geschichte stimmt. Aber wir wissen, dass das eigentlich nicht stimmen kann, weil sie ja seit Jahren ja schon keinen Kontakt mehr zu ihrer Tochter hatte. Wir wissen also nicht, wo Kate dann hingeht. Wir wissen aber, dass sie gegen 20 Uhr von Police Constable Louis Robinson von der City Police sturzbetrunken und von einer Menschenmenge umringt, auf der Straße liegend in der Aldgate High Street gefunden wird.
Muss ein kurioses Bild gewesen sein. Der Police Constable hat auch gefragt, ob irgendjemand diese Frau kenne. Danach hat er versucht, mit einem Polizeikollegen sie an der Wand aufrecht hinzulehnen, aber sie war wohl zu betrunken, um zu stehen und ist immer wieder runtergerutscht. Auch das hat wohl sehr zur Belustigung der Anwesenden geführt. Letztendlich ist sie auf die Polizeiwache Bishopsgate gebracht worden. Und das war wohl gegen 20.50 Uhr. Sie wurde auch nach ihrem Namen gefragt und antwortete darauf.
Sie antwortete kurioserweise, dass ihr Name Nothing sei, also nichts.
Sie wurde dann in eine Zelle gebracht und sollte sich da erstmal ausnüchtern. Sie schlief wohl auch augenblicklich ein. Gegen 21.45 Uhr hat der wachhabende Polizist nochmal nach ihr geschaut und sie schlief immer noch. Erst am frühen Morgen, am 30. September also, gegen 0.55 Uhr, das war ungefähr der Zeitpunkt, kurz bevor Lestrade tot aufgefunden wurde, schaute der wachhabende PC George Hutt erneut nach Eddowes und fand sie wach und auch recht ausgenüchtert in ihrer Zelle. Er öffnete die Tür, sagte, sie könne jetzt auch gehen, fragte auch nochmal nach ihrem Namen und nach ihrer Adresse für die Entlassungspapiere und sie antwortete, kurioserweise, sie hieße Mary Ann Kelly und wohne in der Fashion Street 6 in Spitalfields. Er führte sie also dann zur Tür und als sie fragte, wie spät es sei, antwortete er wohl, es ist zu spät, um noch irgendwo was zu trinken zu bekommen. Und sie sagte, ja, okay, gut, aber wie spät ist es denn jetzt? Und er erwiderte dann kurz vor eins. Darauf erwiderte sie, würde sie
eine schöne Abreibung bekommen, wenn sie nach Hause kommt.
Und da sagte er dann wohl auch nur, das geschieht dir recht, denn du sollst dich nicht so vorlaufen lassen.
Ja, aber Kate hatte Humor und war guter Dinge und verabschiedet sich sehr freundlich von dem Constable, indem sie die Polizeistation verlässt und tatsächlich nicht, wie er sie gebeten hatte, die Tür komplett schließt, sondern sie so ein Stückchen auflässt.
Ja, aber dadurch konnte er auch sehen, was für uns wiederum wichtig ist, dass sie nicht nach rechts abbog, was die Richtung gewesen wäre, um zu ihrer Unterkunft zu kommen in der Flower and Dean Street, sondern sie bog nach links ab und das war Richtung Aldgate High Street. Das heißt, sie ging wieder in die Richtung, wo sie wenige Stunden zuvor aufgegriffen wurde.
So ist es.
Dann wissen wir erstmal nicht mehr, wo Catherine Eddowes blieb. Eine halbe Stunde später nach ihrer Entlassung gegen 1.30 Uhr patrouillierte PC Watkins von der City Police die südöstliche Ecke des Mitre Square entlang und diese Streife führte ihn alle 12 bis 14 Minuten über jenen Platz. Dieser Mitre Square liegt ungefähr eine halbe Meile von der Burner Street entfernt, wo kurz zuvor Lestrade gefunden wurde und liegt damit auch innerhalb der Grenzen der City Police.
Ja, und interessanterweise nur circa 10 Gehminuten von der Bishopsgate Police Station, wo wir Catherine zum letzten Mal gesehen hatten.
Genau, das sind ungefähr 500 Meter. Also wenn man langsam schlendert, ist man da in 8 bis 10 Minuten. Da wird sie gefunden werden, aber wir wissen halt nicht, was in der Zwischenzeit passiert. Wir hatten ja schon mal drüber gesprochen, in, ich glaube, der zweiten Folge war es, dass wir im Grunde zwei Polizeibehörden haben. Einmal die sehr groß umspannende Metropolitan Police und die recht kleine Gegend der City Police. In deren Gegend befindet sich nun dieser Mitre Square. Das ist ein Platz, der damals, aber auch heute noch, vollständig von Gebäuden umgeben ist. Also relativ hohe Lagerhäuser dominieren diese Ränder des Platzes und überragen diesen auch. Das ist auch ein sehr dunkler Platz. Es gibt nur ein kleines Gaslicht und das war auch nicht richtig in Ordnung. Also es gab äußerst wenig Licht von sich. Und zu diesem Platz gibt es drei Zugänge. Einen recht breiten von der Mitre Street, einen etwas schmaleren vom St. James Place und noch eine sehr schmale Passage, die sogenannte Church Passage an der Südostecke. Und PC Watkins, der beleuchtete diesen Weg nun kurz mit seiner Laterne, die er am Gürtel trug. Und nach eigener Aussage war dieser Platz um 1.30 Uhr menschenleer.
Und dort, an der Ecke Duke Street und Church Passage, also da bei diesem kleinen Durchgang, wollen um 1.35 Uhr drei Zeugen Catherine mit einem Mann gesehen haben.
Der Mann und die Frau haben sich wohl leise unterhalten. Die Frau stand mit dem Rücken zu den Zeugen, aber sie haben gesehen, dass die Hand wohl auf der Brust des Mannes lag.
Genau, allerdings nicht in einer abwehrenden Geste, sondern eher so ein bisschen vertraut oder verspielt. Also nicht, es wirkte nicht wie eine gewalttätige Situation.
Einer der Zeugen, Joseph Lawanda, konnte auch aufgrund der Kleidung, die die Frau trug, weil er das Gesicht nicht gesehen hatte, diese auch später als Catherine Eddowes identifizieren.
Obwohl auch das natürlich möglicherweise schwierig gewesen sein könnte. Sie war dunkel gekleidet, hatte eine dunkle Haube auf. Und es war ja, wie du schon erwähnt hattest, kein besonders heller Platz. Aber es ist trotzdem wahrscheinlich, dass er Catherine da gesehen haben wird. Und außer Catherine hatten sie ja auch noch einen Mann gesehen, der mit ihr da sprach. Und der hatte nun mit dem Gesicht zu ihnen gestanden. Das heißt, man konnte ihn etwas besser erkennen als die Frau. Sie beschrieb ihn als circa 30 Jahre alt, um die 1,70 groß, mit heller Haut und hellen Haaren. Er war eine, ja, Salt and Pepper gefärbte Jacke getragen. Also entweder so bräunlich oder vielleicht graumeliert oder was auch immer man darunter bei einer Jacke verstehen mag. Und eine graue Mütze aufgehabt. Also insgesamt sagen die Zeugen, er habe das Aussehen eines Seemanns gehabt.
Man muss dazu vielleicht noch sagen, dass Catherine Eddowes nur 10 Minuten nach dieser Beobachtung gut 10 bis 15 Meter von der Stelle entfernt tot aufgefunden wurde. Und das könnte nahelegen, dass diese kleine Gruppe Catherine Eddowes mit ihrem Mörder gesehen haben könnte.
Ja, möglicherweise, aber man weiß es eben nicht genau.
Um 1.40 Uhr kommt der Police Constable James Harvey von der Metropolitan Police vom Duke's Palace her durch die Church Passage, also da, wo gerade noch die Frau und der Mann gesehen wurden, zum Mitre Square. Er betritt den Platz zwar nicht, also er bleibt am Ende dieser Passage stehen, gibt aber an, dass er niemanden gesehen oder gehört hat.
Ja, und nur 5 Minuten später, um 1.45 Uhr, kommt PC Edward Watkins von der City Police aus Richtung der Mitre Street zum Mitre Square und geht in den Platz und findet dort in der Südwestecke die Leiche einer Frau.
Was er sieht, ist der Körper einer Frau auf dem Rücken in einer Blutlache liegend. Hier waren ihre Kleider über die Taille geworfen und der Unterleib war entblößt.
Natürlich alarmiert dieser Anblick PC Watkins zutiefst und läuft er erstmal los und informiert den Wachmann James Morris, der im nahegelegenen Warenhaus von Kelly und Tonks seinen Nachtdienst versieht.
Man muss dazu sagen, Watkins wusste, dass Morris da Nachtwache hält, denn er kannte ihn. Morris ist nämlich auch ein pensionierter Polizist von der City Police.
Mhm, genau. Und so sucht er sich natürlich auch seine Hilfe und beide gehen zusammen zurück zu der Leiche. Morris läuft daraufhin los und alarmiert den Police Constable Harvey, von dem wir vorher schon gesprochen hatten, von der Metropolitan Police und Police Constable Holland von der City Police.
Ja, korrekt. Man sieht schon, es ist ein wildes Durcheinander. Ja. Also genau an diesem Mitre Square ziehen sich die Grenzen dieser beiden zuständigen Polizeibehörden.
Ja, so ist es. Und um 1.49 Uhr kommen die Herren dann auch zurück in den Mitre Square. Woraufhin dann der Police Constable Holland wiederum den lokalen Arzt Dr. Sequeira alarmiert.
1.55 Uhr. Inspektor Edward Collard von der Polizeiwache Bishopsgate wird über diesen Leichenfund informiert und schickt sofort den Polizeiarzt der City Police, Dr. Frederick Gordon Brown, zum Tatort. Dr. Sequire ist bereits da, aber es ist ein ziviler Arzt. Er gehört nicht zu einer Polizeidivision und insofern bestätigt er zwar vor Ort den Tod der Frau, aber er beschließt auch die Leiche nicht zu berühren, sondern wartet auf das Eintreffen des Polizeiarztes Dr. Brown. Der kommt auf den Mitre Square und wir können uns ja mal seine eigenen Worte anhören, wie er diesen Fund beschreibt später im Inquest. Der Körper lag auf dem Rücken, der Kopf zur linken Schulter gedreht. Die Arme lagen neben dem Körper, als ob sie dorthin gefallen wären. Beide Handflächen zeigten nach oben, die Finger waren leicht angewinkelt. Das linke Bein war in einer Linie mit dem Körper ausgestreckt, das rechte am Knie angewinkelt. Der Unterleib war entblößt, die Kehle war durchschnitten. Die Eingeweide waren zum größten Teil herausgenommen und über die rechte Schulter gelegt, teilweise mit Fäkalien verschmutzt. Ein etwa 60 cm langes Stück Darm wurde vom Körper abgetrennt und zwischen Körper und den linken Arm gelegt. Das Ohrläppchen und die Ohrmuschel des rechten Ohres waren schräg eingeschnitten. Es befand sich viel geronnenes Blut auf den Pflastersteinen auf der linken Seite des Halses, der Schulter und des Oberarms. Die Leiche war noch leicht warm, die Totenstarre war noch nicht eingetreten. Der Tod muss höchstwahrscheinlich innerhalb der letzten halben Stunde eingetreten sein. Wir suchten nach oberflächlichen Verletzungen, fanden aber keine. Auf der Haut des Unterleibs und der Oberschenkel befand sich kein Blut oder andere Sekrete, auch keine Blutspritzer auf den Ziegeln oder Pflastersteinen, die den Körper umgaben. Keine Blutspuren unterhalb der Körpermitte. Mehrere Knöpfe wurden im geronnenen Blut gefunden, nachdem die Leiche entfernt worden war. Es befand sich kein Blut auf der Vorderseite der Kleidung. Es gab keine Spuren eines zeitnahen Geschlechtsverkehrs. Wie in den vorherigen Fällen trat jetzt nun auch das wieder ein, dass viele verschiedene Polizeibeamte aus allen Teilen der Stadt am Mitre Square eintrafen. Und jetzt hier nur mit der Besonderheit, dass sie aus verschiedenen Polizeibehörden stammten. Auch jetzt wurden wieder Durchsuchungen des Viertels angeordnet. Insbesondere die angrenzenden Gebäude des Platzes wurden natürlich durchsucht. Aber die Suche sollte halt auch auf die Straßen und weitere Häuser in Spitalfields ausgedehnt werden. Allerdings ohne Ermittlungserfolg, muss man dazu sagen. Also es wurden keinerlei verdächtige Personen in Gewahrsam genommen oder irgendwelche Auffälligkeiten gefunden. Was wir sagen können, ist, dass heutzutage es als wahrscheinlich gilt, dass der Mörder wohl über den angrenzenden St. James Place entkam, weil einfach der nicht so stark von den Constables in dem Augenblick, wo die Flucht wohl eingetreten ist, kontrolliert wurde. Da waren keine Streifen unterwegs. Auf diesem Platz stand allerdings eine Feuerwache und die diensthabenden Feuerwehrleute haben allerdings auch nichts gesehen oder gehört. Und das mit der Aussage des Nachtwächters George Morris ist auch wieder so ein bisschen Futter für dieses Phantom, von dem wir schon oft berichtet haben. Denn Morris gab der Illustrated Police News ein Interview und die schrieben, Morris konnte die Schritte des Polizisten hören, als sie jede Viertelstunde auf ihrer Runde vorbeikam, sodass es unmöglich scheint, dass die Frau irgendein Geräusch von sich gegeben haben könnte, ohne dass er es bemerkt hätte. Kurz zuvor hatte er zu einem Polizisten gesagt, er wünschte, der Schlechter käme am Mitre Square vorbei, da würde er ihm eine Lektion erteilen. Der Schlechter kam, aber er bekam es nicht mit.
Genau. Und ich denke, worauf das hindeutet, ist eben, wie gut sich der Täter dort auskannte vor Ort, ne?
Ja. der ist wie so ein Minotaurus in seinem Labyrinth. Also der weiß, wo er hingehen muss, der weiß, wie er wohin kommen
kann. Und wir haben vielleicht in diesem speziellen Fall auch einen Hinweis darauf, wo er hinging.
Korrekt. Was man sagen kann, ist, dass die Gegend nach dem Mord relativ, ich will nicht sagen abgeriegelt war, aber zumindest sehr stark von Polizei wimmelte. Leute auf der Straße wurden eigentlich alle sukzessive angehalten und auch verhört. Und gegen 2.20 Uhr passierte der Police Constable Daniel Hulse von der City Police die Goulston Street. Die ist nicht sonderlich weit entfernt von dem Mitre Square und ihm fiel nichts Ungewöhnliches auf und er kehrte dann wieder zum Tatort zurück. Da war die Leiche dann schon zur Golden Hall Leichenhalle weggebracht
worden. Ja, und um 2.55 Uhr, also gut eine halbe Stunde nach PC Hall, kommt der Police Constable Alfred Long von der Metropolitan Police durch eben diese Goulston Street. Und dort fällt ihm etwas auf, das in einem Hauseingang liegt, also in einem Treppenaufgang. Und zwar der Nummer 108 bis 119 Wentworth Model Dwellings, also so eine Mehrparteienunterkunft, wie wir ja auch schon vorher öfter gehört hatten, also ein mehrstöckiges Gebäude. Und da im Treppenaufgang liegt ein weißes Stück Stoff, das er sich genauer ansieht und das Blutflecken aufweist. Später stellt es sich als die Hälfte von Catherine Eddowes Schürze heraus, die im Zuge der Tat wohl abgetrennt wurde. Auf jeden Fall passt dieses Stück zum Stück, das noch bei der Leiche gefunden wurde.
Ja, auch PC Long war übrigens genau wie Daniel Halls auch gegen 2.20 Uhr da vorbeigekommen. Aber auch ihm war nichts, also die waren an derselben Tür vorbeigekommen, aber auch ihm war da nichts Ungewöhnliches aufgefallen. Man kann davon ausgehen, dass diese Schürze, die ja eindeutig dem Opfer zuzuordnen ist und deswegen auch vom Täter mitgenommen worden wurde, zwischen 2.20 Uhr und 2.55 Uhr dort abgelegt oder weggeworfen wurde. Das heißt, 35 bis 70 Minuten nach dem Auffinden ihrer Leiche.
Und eben nicht davor, weil davor nichts an dieser Stelle gelegen hatte. Zwei Polizisten hatten da nichts gesehen.
Und somit ist es dann auch äußerst wahrscheinlich, dass der Mörder nach seiner Tat in östlicher Richtung geflohen ist. Oder zumindest sich aber in östlicher Richtung aufhielt. Und dieses Stück Stoff ist auch in der gesamten Whitechapel-Mörderakte der einzige oder die einzige bekannte Spur, die vom Mörder hinterlassen wurde.
Ja.
Und insofern ist das Schürzenstück natürlich aus mehreren Gründen interessant. Zum einen sagt es uns, dass der Mörder sich selbst oder seine Tatwaffe gereinigt hat. PC Long gab auch an, dass die Spuren so aussähen, als wäre eine Klinge daran abgewischt worden. Diese Spuren waren, das hat später Dr. Brown bestätigt, sowohl Spuren von Blut als auch von Fäkalien. Das heißt, der Mörder hat sich oder halt seine Waffe gereinigt. Aber was halt wirklich überraschend ist, warum hat sich der Typ so lange in der Gegend aufgehalten?
Ja, was auch noch interessant ist, vielleicht zu erwähnen, ist, dass das Schürzenstück als nass beschrieben wurde. Und jetzt ist es nicht genau ausgeführt, nass wovon, aber wir wissen ja, dass es zu der Zeit nicht mehr geregnet hatte in jener Nacht.
Ja, und da, wo es gefunden wurde, war es auch einigermaßen witterungsgeschützt. Also diesen Hauseingang kann man sich heute noch anschauen, der ist immer noch da und da wäre es nicht nass geregnet worden.
Eben, aber deswegen ist es ja umso erstaunlicher, dass es als nass beschrieben wird, was auch immer das dann heißt. Also es könnte sein, sagen wir es so.
Ja, genau. Aber es ist halt total überraschend, warum der Täter sich so lange in der Gegend aufgehalten hat. Wenn wir wissen, das Polizeiaufgebot immer größer wurde, die Durchsuchungen immer intensiver wurden, Leute auf der Straße befragt wurden und er ja möglicherweise blutbeschmutzt war, dann was macht er so lange da?
Naja, wenn er denn draußen war. Man könnte ja auch vermuten, dass der Täter vielleicht dort in der Gegend gewohnt hat, sich zurückgezogen hat und später das Ganze dorthin geworfen hat.
Ja, das Gebäude selber, dieses Wentworth Model Dwellings, wurde durchsucht, weil PC Long, als er das Schürzenstück fand, zunächst erstmal davon ausgegangen ist, dass vielleicht ein Verbrechen in diesem Gebäude vor sich gegangen ist oder zumindest jemand dort verletzt gewesen sein könnte. Er ging also durch das Gebäude und hat aber niemanden gefunden oder auch nichts Ungewöhnliches direkt dort bemerkt.
Er fühlte sich direkt erinnert an den Mord an Martha Tebrin, weil die ja auch in so einem Treppenaufgang gefunden worden.
Aber noch etwas anderes ist ja an dem Fundort der Schürze auffällig. Und zwar befand sich unmittelbar über dieser Schürze oder über diesem Stück Stoff eine mit Kreide geschriebene Nachricht, ein Graffito an der Wand.
Genau so ist es. Und zwar auf schwarzen Ziegelstein. Das heißt, es war auch sehr deutlich zu sehen. Und da gibt es jetzt zwei unterschiedliche Aussagen dazu, was da gestanden haben soll. Und zwar einmal laut Police Constable Alfred Long von der Metropolitan Police stand da: "The Jews are the men that will not be blamed for nothing." Also etwa: Die Juden sind die Männer, die nicht für nichts verantwortlich gemacht werden. Und unterdessen notierte sich das Ganze auch Police Constable Daniel Halls, von dem wir ja auch schon gehört hatten, von der City Police. Und er notiert: "The Jews", also da wäre Jews, also Juden, falsch geschrieben, J-U-W-E-S, "are not the men who will be blamed for nothing." Also die Jews sind nicht die Männer, die für nichts verantwortlich gemacht werden. Also das hat einen leicht unterschiedlichen Sinn. Und natürlich ist entweder das Wort Juden falsch geschrieben oder nicht. Es gibt tatsächlich auch noch mehrere Varianten von diesem Wort, die rumfahren, also verschiedene Schreibweisen. Also J-E-W-E-S zum Beispiel habe ich auch irgendwo gelesen. Also da ist ganz viel irgendwie durcheinander gekommen. Aber das sind mal die ursprünglichen Notizen, die da gemacht wurden.
Ja, das Problem ist halt, dass diese Schrift nicht fotografiert wurde. Also wir haben hier nur das, was sich die Police Constables notiert haben. Und das geht auch schon auseinander. Und das sorgte auch immer wieder dafür, dass daraus Verschwörungstheorien mit den Freimaurern gesponnen wurden, weil das Wort Juvis da irgendwo Freimaurerbezüge haben könnte. Was aber definitiv, bleiben wir bei den Fakten, passiert ist: PC Long hat das Stück Schürze in die Polizeiwache an der Commercial Street gebracht. Das passierte um kurz nach 3 Uhr und kehrte wieder zu Goulston Street zurück. Es wurde angewiesen, dass niemand das Gebäude betreten oder verlassen dürfe. Und dann ging da im Grunde das große Tohuwabohu los. Also es kam der Superintendent der Metropolitan Police, die Leiter der H Division. Es kamen die Leute von der City Police. Man muss dazu sagen, die Goulston Street selber liegt wieder im Bereich der Metropolitan. Aber das Stück Stoff hat Bezug zu einer Tat und zu einem Tatort, der bei der City Police liegt.
Genau, und somit ist die Verwirrung perfekt.
Korrekt. Und jetzt kommt halt hinzu, dazu haben wir schon in der letzten Folge einiges berichtet, dass die Polizei große Angst vor antisemitistischen Ausschreitungen im East End hatte. Und hier haben wir jetzt eine Nachricht direkt über einem Beweisstück mit Mordbezug, dass die Juden an etwas schuld sein sollen. Jetzt versammelten sich also um diesen Eingang in der Goulston Street viele Polizisten aus unterschiedlichen Polizeibehörden. Und man debattierte darüber, was denn nun zu tun sei. Die City Police wollte, dass diese Kreidebotschaft fotografiert wird. Die Metropolitan Police wollte aus Angst vor Ausschreitungen die Kreidebotschaft schnell entfernen lassen. Die wollten nicht warten, bis es hell genug war, um ein Foto zu machen. Es wurde auch darüber gesprochen, ob man die Botschaft abhänge, aber auch das wurde wieder abgetan. Denn man muss auch wissen, dass an der Goulston Street vorbei der Weg vieler Menschen und jüdischer Händler zu den Sonntagsmärkten in der Petticoat Lane waren. Das heißt, sobald es hell werden würde, würden dort viele Menschen durch die Straße gehen und dann auch diese Botschaft sehen. PC Halls schlug als Kompromiss vor, vielleicht nur die oberste Zeile zu entfernen. "The Jews are", um da irgendwie den Zusammenhang aber trotzdem noch zu bewahren. Letztendlich passierte Folgendes: um 5 Uhr oder 5.30 Uhr, irgendwo in diesem Zeitraum, traf der Polizeichef der Metropolitan ein, Sir Charles Warren, um sich selbst ein Bild davon zu machen. Und diese Auseinandersetzung zwischen diesen beiden Behörden war immer noch nicht beendet. Und er sagte, diese Schmierereien müssen jetzt entfernt werden, er könne keine Ausschreitung hier riskieren. Und die Botschaft wurde entfernt. Gute 3 Stunden, nachdem sie entdeckt wurde, war sie ausgetilgt und wir haben heutzutage keinerlei Fotografien oder irgendwelche anderen Beweise, die uns hundertprozentig darlegen, was da gestanden haben könnte.
Nee, genau. Und es ist eben auch unklar, ob dieses Graffito in direktem Zusammenhang mit der Mordtat steht. Also war das etwas, das dorthin geschrieben wurde, als das Schürzenstück dorthin kam, oder wurde das Schürzenstück dorthin geworfen, weil dieses Graffito da schon stand? Ich meine, Antisemitismus war jetzt ja nichts Neues in der Gegend.
Richtig. Laut Ermittlungsberichten gaben wohl Zeugen an, dass das Graffito schon leicht verblasst war, also etwas älter aussah. Das würde allerdings auch bedeuten, dass bis dato schon einige Menschen, vielleicht sogar viele Personen, dieses Graffito gelesen hatten und die befürchtete Aufregung ausgeblieben wäre. Das ist das eine. Das andere ist aber natürlich, was hat das innerhalb der Polizei ausgelöst? Denn die City Police, die ja ganz klar sich in der Zuständigkeit des Falles sah, die hielten das für einen der größten Fehler und die konnten eigentlich kaum ihre Verachtung vor Warrens Vorgehen verbergen. Und Warren selber musste auch dem Innenministerium Rede und Antwort stehen für diese Entscheidung. Und er schrieb, es dämmerte gerade und in wenigen Minuten würde die Bevölkerung auf der Straße sein, in einem Viertel, das von jüdischen Verkäufern und christlichen Käufern aus allen Teilen Londons dicht bevölkert war. Die Inschrift befand sich auf dem Pfosten des offenen Torbogens oder der Türöffnung, sichtbar für jedermann auf der Straße und konnte nicht abgedeckt werden, ohne Gefahr zu laufen, dass die Abdeckung sofort abgerissen wurde. Es gab eine Diskussion darüber, ob die Inschrift eine Stunde lang verhüllt bleiben dürfe oder nicht, bis sie fotografiert werden könne. Aber in Anbetracht des erregten Zustands der Londoner Bevölkerung, der starken Stimmung, die gegen die Juden geweckt worden war, und der Tatsache, dass in kurzer Zeit eine große Menschenmenge auf der Straße sein würde, hielt ich es für richtig, die Inschrift sofort unkenntlich zu machen. Ich zögere nicht zu sagen, dass es, wenn die Inschrift stehen geblieben wäre, zu einem Angriff auf die Juden gekommen wäre, das Eigentum zerstört worden wäre und dass wahrscheinlich Menschenleben zu beklagen gewesen wäre.
Ja, man kann heute nicht mehr beurteilen, ob das eine gute oder eine schlechte Entscheidung war. Es war eine und so ist es.
Dr. Frederick Gordon Brown untersuchte die Leiche von Catherine Eddowes am Sonntag, den 30. September. Und dabei seien unterschiedlichster Ärzte, auch Dr. Sequoia, ein Dr. William Sedgwick Saunders und aber auch Dr. George Baxter Phillips waren anwesend. Das ist ein äußerst langer Bericht, den sie da angegeben haben. Und er ist auch wirklich nicht sonderlich schön zu lesen. Was wir vielleicht festhalten können, außer den Verletzungen, die wir gerade schon beschrieben haben, ist, dass Catherine Eddowes Gesicht sehr stark entstellt war. Also es waren viele Schnitte im Gesicht entlang. Ich möchte jetzt gar nicht zu sehr auf die Details eingehen. Aber was auffiel, war beispielsweise, dass auch ihre Ohren teilweise eingeschnitten waren, beziehungsweise als sie in die Leichenhalle gebracht wurden, fiel auch ein Stück vom Ohr ab, was so ein bisschen grausig war. Denn wenige Tage zuvor hat ja Jack the Ripper in dem Dear Boss Brief geschrieben, nächstes Mal schneide ich der Dame die Ohren ab und schicke sie zur Polizei. Heute wissen wir, dass dieser Brief ja vermutlich gefälscht ist, hat aber natürlich die damaligen Ermittler sehr alarmiert. Hier war jetzt auch wieder wie bei Annie Chapman, dass die Kehle mit einem sehr langen Schnitt durchtrennt war, aber auch wieder äußerst tief. Also es wurden auch Schnitte bis aufs Rückgrat, beziehungsweise auf den Bandscheiben wurden noch Schnitte gefunden, dass man fast davon ausgehen könnte, es wäre versucht worden, den Kopf abzutrennen. Die Verstümmelung des Unterleibes waren auch sehr intensiv und die Niere und die Gebärmutter wurden entfernt und waren auch nicht mehr auffindbar. Vielleicht nochmal einmal am Ende des Berichts gibt Dr. Brown an, dass er glaubt, dass die Wunde am Hals zuerst zugefügt wurde und dass die Frau dabei schon auf dem Boden gelegen haben muss. Die Wunden im Gesicht und im Unterleib deuten darauf hin, dass sie mit einem scharfen, spitzen Messer zugefügt wurden. Und die Wunde im Unterleib deutet auch darauf hin, dass das Messer mindestens 15 cm lang war. Er persönlich ist der Meinung, dass der Täter erhebliche Kenntnisse über die Lage der Organe in der Bauchhöhle und über die Art und Weise ihrer Entfernung gehabt haben muss. Es bedurfte großer medizinischer Kenntnis, um die Niere zu entfernen und zu wissen, wo sie sich befand. Die entnommenen Teile wären für keinen beruflichen Zweck von Nutzen und Dr. Brown erkennt keinen Grund für die Entfernung der Teile. Er ist sich sicher, dass es keinen Kampf gab und glaubt auch, dass es die Tat einer einzelnen Person war. Die Kehle wurde so schnell durchgeschnitten, dass kein Laut entweichen konnte und Dr. Brown erwarte nicht, dass an der Person, die diese Wunden zugefügt hat, viel Blut zu finden sein wird.
Ja, aber nichtsdestotrotz fällt auf, wenn man sich diese Bilder ansieht, der Verletzung, die Catherine erlitten hat, dass sie doch eher krude wirken, ne? Wenn man das sich aus heutiger Sicht so anschaut. Also da ist es keine präzise durchgeführte operativer Eingriff beinahe, ne? Als wäre das ein medizinisch versierter Mensch gewesen, sondern das ist sehr brutal. Ist ja auch schon die Verletzung des Darmes zum Beispiel bei dieser ganzen Prozedur belegt, weswegen ja auch die Fäkalien dann eben ausgetreten sind und so.
Ja, man muss dazu aber auch sagen, dass der Täter nicht viel mehr als 15 Minuten Zeit hatte, um das durchzuführen, was wir da vorfanden.
Ja, also man kann das jetzt so oder so sehen. Nur diese ganze Geschichte mit dem medizinischen Hintergrund, das ist ja nachher noch ein großes Diskussionsthema immer gewesen. In dieser Mythenbildung, ne?
Ja, das wird immer wieder diskutiert, insbesondere, glaube ich, wegen der entfernten Niere. Denn ich glaube, die Niere ist jetzt absolutes Laienwissen, aber die Niere ist in so ein Fettgewebe eingebettet und relativ schwierig zu entfernen. Vor allem, wenn man das in Dunkelheit und auf dem Boden machen muss. Und das zeugt halt zumindest von einer gewissen Kenntnis. Kann vielleicht auch ein Metzger, ein Schlechter gewesen sein. Aber irgendjemand, der mit dem Messer gut umgehen konnte und der zumindest wusste, wo er was zu finden
hat. Ja, genau. Also das wird schon so sein. Das muss jemand gewesen sein, der zumindest eine Ahnung hatte, ne, was er da wo vorfinden kann. Aber das heißt nicht, dass das ein Mediziner gewesen sein muss oder jemand mit medizinischer Ausbildung.
Ja, richtig.
Gut, aber wie gesagt, das ist ja auch gar nicht der Punkt, sondern das ist eben das, was immer mehr angenommen wurde und was natürlich auch in den Medien, in der Presse dann so verbreitet wurde oder die Ansicht wurde zumindest geschürt.
Ja, auch im Fall Catherine Eddowes gab es natürlich wieder ein Inquest, aber jetzt wenig überraschend nicht von Coroner Wynne Baxter geführt, denn der ist ja für die Metropolitan Police zuständig und wir sind jetzt wieder im City of London Zuständigkeitsbereich, sodass der Vorsitzende Coroner Samuel Frederick Langham das Inquest eröffnete. Das dauerte insgesamt 2 Verhandlungstage, am 4. Oktober begonnen, am 11. Oktober geendet. Auch hier wurde wieder eine unbekannte Person des vorsätzlichen Mordes für schuldig befunden. Und was schön ist an der tragischen Geschichte, alle Geschworenen, die in diesem Inquest tätig waren, erklärten sich bereit, ihr Honorar, was sie für diese Arbeit bekamen, der Tochter des Opfers, also Catherine Ann oder auch Annie Eddowes, zu spenden, weil diese auch in relativ ärmlichen Verhältnissen lebte. Und auch der Bestatter, der die Beerdigung durchführte von Catherine Eddowes, bot an, das auf eigene Kosten zu tun.
Ja, und viele, viele Menschen begleiteten Catherines Beerdigungszug zum Friedhof. Das war, wie ja auch in vorherigen Fällen, schon eine sehr öffentliche Geschichte. Aber nichtsdestotrotz auch ein Tag großer Trauer. Denn wie gesagt, sie war auch sehr beliebt gewesen.
Da gibt es auch wirklich sehr anschauliche Berichte, wie die Menschen, die in mehreren Reihen an der Straße und teilweise auch schon auf der Straße standen, ihre Kopfbedeckungen zogen, als der Leichenwagen vorbeizog. Catherine Eddowes wurde auf dem City of London Cemetery beerdigt. Das Grab existiert heute nicht mehr, aber wie bei den meisten Opfern gibt es da auch eine Gedenktafel für sie.
Weißt du noch, an welchem Tag?
Am 8. Oktober. Montag, den 8. Oktober.
Ja, genau. Und damit 2 Tage, nachdem Elizabeth Stride auf dem East London Cemetery in einem Armengrab bestattet worden war.
Ich glaube, das gibt es auch nicht mehr, ne?
Nee, genau. Das Grab gibt es nicht mehr, aber man hat dafür eine Plakette an diesen Ort gesetzt.
Genau. Ja, was können wir abschließend sagen zu der Ermordung von Catherine Eddowes? Die Forschung ist sich ziemlich sicher, dass sie durch die gleiche Hand starb wie Annie Chapman in der Hanbury Street und wahrscheinlich auch Polly Nichols in der Bucks Row. Mm,
ja.
Auch wenn wir einige Begründungen aufgeführt haben, warum wir persönlich Liz Stride nicht diesem Mörder zurechnen würden, sind diese 4 Morde die ersten 4 von diesen kanonischen 5, wie wir es ja schon mal erwähnt haben. Das heißt, auch wenn es kaum vorstellbar, bei 2 Ermordungen innerhalb weniger Stunden in einer Nacht sollte die gesamte Mordserie noch mehr eskalieren.
Ja, aber dem voraus geht noch eine ganz spannende Lebensgeschichte, nämlich die von Mary Jane Kelly, die wir uns dann nächstes Mal anschauen werden. Und wir hoffen, dass ihr ja auch dann wieder dabei seid und uns begleitet und das Leben, wirklich interessante Leben dieser jungen Frau, die da zu Tode kam.
Falls ihr Fragen dazu habt oder Kommentare habt, Ideen, Impulse, schreibt uns gerne über Instagram. Dort versuchen wir auch, möglichst viel an Bildern oder möglichen anderen Hintergrundinformationen, die wir jetzt hier vielleicht im Zuge vergessen haben, nochmal zu posten. Quellenangaben findet ihr wie immer in den Shownotes.
Genau, und an dieser Stelle gerne nochmal die Aufforderung, euch selbst nochmal weiterzubilden und da gerne nochmal reinzulesen. Das lohnt sich immer. Besonders, weil man auch so besondere Diskussionspunkte vielleicht nochmal genauer erörtern kann.
Genau. Damit ist für heute alles gesagt. Bis dahin, bleibt gesund. Lasst es euch gut gehen.
Passt auf euch auf, genau. Macht es gut und wir hören uns hier wieder ganz bald. Tschüss.
Ciao.
Das war Jack the Ripper, vom Mörder zum Mythos. Wenn euch der Podcast gefallen hat, abonniert uns und teilt ihn mit euren Freunden.